Die Zeiten, in denen das lineare Fernsehen Lagerfeuer der Nation war, um das sich abends die Familie versammelte, sind lange vorbei. Die Medienlandschaft hat sich erst durch die Privatisierung und dann die Digitalisierung grundlegend verändert. Das Internet und Social Media haben vielfältige neue öffentliche Räume geschaffen. Werbeeinnahmen, die früher an Zeitungen gingen, gehen heute an die privaten Internetplattformen. Die Politik hat alternative Fakten für sich entdeckt, die sie auf eigenen Kanälen in die interessierte Öffentlichkeit transportiert. Was macht all das mit unserer demokratischen Debatte? Welche Rolle spielt dabei noch Journalismus? Und wie können wir das Vertrauen in das Gespräch wieder stärken? In der Heinrich-Böll-Stiftung haben sich Expertinnen und Experten über diese Themen bei einer Konferenz ausgetauscht. Der Titel: Media Matters – Medien, Journalismus und demokratische Debatte. Dieses zweiteilige Böll-Spezial fasst die wichtigsten Antworten zusammen. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
In dieser ersten Folge geht es um die Frage, warum Journalismus wichtig ist für die Demokratie. Dazu wollen wir uns zuerst den Zustand der öffentlichen Debatte angucken. Dann wollen wir fragen, wie Journalismus dabei helfen kann, dass wir als Gesellschaft im Gespräch bleiben. Und schließlich fragen wir, welche Rolle dabei der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt. Zuerst zur öffentlichen Debatte. Sie ist das Rückgrat jeder Demokratie. Aber unter dem Druck von Polarisierung, Fake News und einem harten Umgangston ist die öffentliche Diskussion aus dem Takt gekommen. Digitalisierung und Social Media machen Debattenräume eigentlich weiter. Einschüchterung macht sie enger und wandelt sie von Orten des Austausches zu feindlichem Terrain. Was läuft schief und wie können wir das reparieren? Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hat das Buch »Defekte Debatten – Warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen« geschrieben. Defekt, darunter versteht sie mehrere Aspekte. Erstens, eine mangelnde Kontroversitätskompetenz.
Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Stichwort, das mich am meisten beschäftigt. Und darunter passen ganz viele Dinge. Also zum einen die Frage nach Selbstreflexion, wie sehr man bereit ist, aber ich glaube auch ein Punkt, wie sehr man auch das Gefühl hat, Ressourcen zu haben, sich einzulassen auf andere Positionen, sie anzuerkennen als legitime Positionen im Diskurs, sich aber auch wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Dabei herrsche eine zunehmende Bekenntniskultur und immer seltener die Bereitschaft, Unentschlossenheit auszuhalten, wenn jemand noch keine abgeschlossene Meinung habe.
Stattdessen fragen wir aber sofort, bist du für die Maßnahmen oder gegen? Bist du für die Waffenlieferung oder dagegen? Und je nachdem, wo du halt stehst, hast du dann das nächste Problem, weil dann bist du halt ein Putin-Knecht oder ein Kriegstreiber oder ein Aluhut oder ein Staatsfunker. Also die Liste ist ja kilometerlang. Und das führt im Grunde dazu, dass wir Menschen, die legitime, also wir sprechen ihnen die Legitimität zur Teilnahme an der Debatte ab. Weil in dem Moment, wo ich sage, jetzt ist jemand quasi ein Putin-Knecht, sage ich ja eigentlich auch, mit dir brauche ich gar nicht mehr weiterreden.
Befeuert wird diese Art der Debatte von bestimmten Medien. Der Soziologe Steffen Mau nennt sie Polaritätsunternehmer. Sie ziehen aus Destruktivität und aus Streit ihre Nährboden und zetteln Empörungswellen an. Reuschenbach nennt das Portal News des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt.
Und ich glaube, wir haben immer noch eine viel zu große Naivität im Umgang mit diesen Akteuren, dass wir zum Beispiel, nur um es an einem Punkt zu illustrieren, bei so Portalen wie News von Julian Reichelt denken, wenn die jetzt von irgendwem mal zurechtgewiesen werden, weil sie irgendwie eine Falschbehauptung in die Welt posaunt haben, die würden sich dafür jetzt entschuldigen, würden es demnächst anders machen. Das halte ich also für so einen naiven Ansatz, dass ich manchmal ratlos vor diesen Plattformen sitze und denke, schön, dass ihr euch jetzt alle wünscht, dass die das doch bitte richtig stellen mögen, beim nächsten Mal bitte anders machen mögen, werden sie nicht tun.
So bleiben Falschbehauptungen von unseriösen Medienmachern oft unkorrigiert und ungerügt. Außerdem verbreiten sie sich schnell, dank Social Media und den Mechanismen im Internet. Stichwort Clickbait. Darunter versteht man beispielsweise reißerische Überschriften, die die NutzerInnen zum Anklicken animieren. Fundiert recherchierter Qualitätsjournalismus auf Plattformen, die sich über Abos und nicht über Werbung finanzieren, befindet sich hingegen oft hinter Bezahlschranken und ist damit nicht für jeden zugänglich. Das schaffe ein Ungleichgewicht in der Debatte, so Stefan Niggemeier, Gründer des Online-Magazins für Medienkritik über Medien.
Man muss aber auch einfach feststellen, dass wenn die guten, ausgeruhten, fundierten Debatten hinter Paywalls stattfinden und alles andere kostenlos frei nur einen Klick entfernt ist für jeden, dass das auch ein Problem gibt und dass das nicht dann die Lösung ist zu sagen, naja, aber wir haben doch hier unseren Kreis von vernünftigen Leuten, wo wir uns auch irgendwie gesittet, fundiert austauschen.
Auch Politikerinnen und Politiker tragen ihren Teil der Verantwortung am defekten Zustand der öffentlichen Debatte. Viele spitzen ihre Aussagen zu, mit der Intention, in den Medien zu landen. Julia Reuschenbach spricht von einer Verrohung der Sprache. Als Beispiel nennt sie die Debatte um den Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Er hatte nach dem Bruch der Ampelkoalition im Herbst 2024 beschlossen, nach 26 Jahren aus der FDP auszutreten und seinen Job als Minister bis zu Neuwahlen im Februar 2025 fortzuführen. Von seinen Parteifreunden wurde er daraufhin als charakterlos und Verräter beschimpft. Diese affektive Polarisierung zeige, wie nervös und überfordert viele PolitikerInnen inzwischen seien. Was können Politikerinnen und Politiker besser machen? Paulina Fröhlich, stellvertretende Geschäftsführerin des Thinktanks Das Progressive Zentrum.
PopulistInnen, auch ExtremistInnen, sind verdammt gut da drin, politisch zu emotionalisieren auf eine, ja, wie man sagen könnte, undemokratische Art, nämlich gegen Menschen. Feindbilder werden kreiert, Falschinformationen werden benutzt. Wir Demokratinnen und Demokraten müssen, verdammt nochmal, wenn ich das so mit Nachdruck sagen darf, lernen, demokratisch zu emotionalisieren und zu überlegen, auch, ich glaube, wenn ich nochmal die Selbstkritik wieder hervorholen darf an uns Progressive. Wir müssen Wut und Angst anerkennen. Wir Progressive sind ja so krasse Optimisten. Wir sagen immer, cool, die besten Zeiten liegen noch vor uns. Macht die alle mit? Und alle sagen, nein, gerade machen wir nichts.
Politikerinnen und Politiker müssten die Sorgen, Ängste und den Zukunftspessimismus der Menschen anerkennen, anstatt nur Optimismus zu versprühen. Erst dann könne es zu einer neuen, glaubhaften politischen Kommunikation kommen. Die öffentliche Debatte ist also nicht verloren. Aber sie ist reparaturbedürftig. Julia Reuschenbach sieht zwei zentrale Ansätze. Erstens die Wertschätzung von Kompromissen und zweitens mehr Perspektivwechsel.
Ich wünschte mir, wir würden mehr Gelegenheit schaffen für Perspektivwechsel, um im Grunde dieser Kontroversitätskompetenz auch Leben einzuhauchen. Also ich wünschte mir, wir würden politisch, aber auch zum Beispiel durch unterschiedliche Formate aus Stiftungen, NGOs, anderem, auch medial durch Diskursformate, Räume eröffnen, damit Menschen eine Chance bekommen, in die Perspektiven, in die Meinungen, in die Positionen anderer Menschen einzutauchen und damit vielleicht mehr Verständnis, mehr Zugänglichkeit zu erzeugen. Und die Wahrheit ist, viele Menschen haben für solche Perspektivwechsel schon Ressourcen. Die können sich das erlauben. Gerade JournalistInnen haben das große Privileg, wenn sie Reportagen machen, Porträts, Features, dass sie das quasi berufsbedingt machen. Aber es wäre, glaube ich, toll, wenn wir gesamtgesellschaftlich dafür mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würden.
Auch die Medien müssen ihren Teil tun, um die defekte Debatte zu verbessern. Einerseits dürfen sie sich nicht treiben lassen von Empörungswellen auf Social Media und anderen Online-Kanälen. Andererseits, so forderte Stefan Niggemeier, dürfen etablierte und seriöse Redaktionen relevante Themen nicht ignorieren, weil sie aus unkonventionellen oder sogar problematischen, weil ideologisch getriebenen Quellen kommen.
Also, dass ein Magazin wie Multipolar, dass diejenigen sind, die diese RKI-Files rausklagen, wie die damit umgegangen sind, sehr problematisch. Aber dass es so ein kleines, sag jetzt einfach mal, abseitiges Medium braucht, um diesen Schritt zu gehen, zu sagen, das gehört an die Öffentlichkeit und da gehen wir jetzt den mühsamen Weg, das rauszuklagen. Das wäre schon schöner für unsere, ich sag jetzt einfach mal, unsere Erzählung von der Wichtigkeit der vierten Gewalt, wenn das ein Medium wie der Spiegel gewesen wäre.
Und so kommt es laut Niggemeier, dass Themen in den sozialen Medien trenden, über die etablierte Medien kein Wort verlieren. Der Grund? Die Etablierten seien sich zu fein, um sich mit Plattformen wie News oder Multipolar auseinanderzusetzen. Er fordert, dass seriöse Medien genau dies tun und schauen, was sind die relevanten Themen, über die auch sie berichten müssen.
Das größte Problem, was entstehen kann, ist, wenn man das Gefühl hat, es gibt zwei Seiten. Es gibt die einen, dieses ganze, ich sage jetzt einfach mal, rechte Ökosystem von irgendwelchen Schmuddelmedien. Und auf der anderen Seite ist aber nicht Seriosität, sondern sind so die Linken, die Staatsnahen, die Teil der Blase sind oder sowas. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann haben die etablierten, seriösen Medien verloren. Sondern sie müssen halt auch beweisen, dass sie nicht nur seriös sind im Sinne von, dass sie sauber arbeiten und gut recherchieren, sondern dass sie auch da keine Scheuklappen haben, Dinge aufzugreifen, die sie lieber vielleicht nicht aufgreifen würden, weil es unangenehme Themen sind, weil es schwierige Diskussionen sind, die dann zu führen sind.
Den Medien kommt also eine ziemlich große Verantwortung zu für den Zustand der öffentlichen Debatte. Sie können und sollten daran mitarbeiten, dass wir als Gesellschaft im Gespräch bleiben. Sie setzen auch Themen und den Ton. Allerdings haben sie mit einer rasant geänderten finanziellen Realität zu kämpfen. Bei den etablierten Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern gibt es immer weniger Werbeeinnahmen. Besonders lokale Medien leiden darunter. Franziska Schubert ist Abgeordnete der Grünen im Sächsischen Landtag. Sie kennt die strukturellen Probleme des Journalismus, besonders im ländlichen Raum.
Der klassische Lokaljournalismus, der wird abgebaut. Früher hat's da halt Redakteure, die mal, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnte Beziehungen aufgebaut haben zu den Leuten, die eben da in der Region waren und mit denen du Sachen machen konntest, wo die Leute sich identifizieren konnten und sagen, ja, das hier bei meiner Haustür, kann ich auch stolz sein, ne?
Diese Beziehung zwischen lokaler Presse und Bürgerinnen und Bürgern gibt es inzwischen nicht mehr. Das reiße eine Lücke in den öffentlichen Diskurs, so die Grünen-Politikerin. Unabhängiger, vielfältiger, qualitativ hochwertiger Journalismus brauche Finanzierung. Wer das bezahlen solle, das müsse ausgehandelt werden.
Das sind große Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich kann aber aus einer demokratischen, aus einer politischen Perspektive sehr klar die Gefahren benennen, was dort eben passiert. Und wenn wir über Medien sprechen, die meinungsbildend sind, demokratiebildend sind, dann gehört da auch die Blindenflecke, das, was wir nicht betrachten, dazu. Im Vorfeld von Wahlen, um Stimmung zu machen, ist zum Beispiel der Telegram-Kanal der Freien Sachsen das meistgelesenste Medium. Und das ist halt, ne, da reden wir nicht über 1000 Leute, sondern da reden wir, weiß ich nicht, über 131.000 Follower. Und die Leute, die das lesen, die sind in einem Film, ne? Die holst du kaum raus, wenn die nicht irgendwie gelingt, es dir nicht gelingt, dort Alternativangebote zu machen.
Ein Alternativangebot probiert seit September 2024 Publix, eine Initiative, die neue Wege des Journalismus probieren will, mit dem expliziten Ziel, die Zivilgesellschaft und die Demokratie zu stärken, so die Intendantin Maria Exner. In einem 6000 Quadratmeter Gebäude in Berlin-Neukölln bietet Publix ein Dach für journalistische Organisationen wie Korrektiv oder das Netzwerk Recherche. NGOs wie Reporter ohne Grenzen und unterschiedliche Bildungs- und Forschungsinitiativen. Außerdem will Publix Bürgerinnen und Bürger über Dialogformate in die öffentliche Debatte einbinden. Exner erinnert an das Projekt Deutschland spricht. Ein Projekt, bei dem Menschen, die politisch völlig gegensätzlich denken, sich in kontroversen Gesprächen austauschen. Seit 2017 haben sich mehr als 90.000 Menschen dafür angemeldet. Maria Exner hatte das Projekt als damalige stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online entwickelt.
Und der gemeinsame Nenner, auf den ganz viele von denen kamen, war, ach Mensch, zu dieser politischen Frage ist die Person wirklich komplett anderer Meinung als ich, kann ich gar nicht verstehen, aber die hat auch eine Katze. Oder wir haben gemeinsame Großeltern, die kommen aus dem Sudetenland. Oder wir sind Eltern von dreijährigen Kindern.
Dadurch würden die Polarisierungen, die in Radikalisierung enden können, aufgelöst. Die Menschen sehen sich wieder als Mitmenschen, so Maria Exner. Man bekomme wieder Verständnis für den anderen, wenn man seine Hintergründe und Welten kennenlerne.
Und ich glaube, diese Art von Qualität, eigentlich ist es so eine zuhörendere Qualität und auch ein stärkeres Eingehen auf die Wahrnehmung der Welt aus der Perspektive von einzelnen Menschen. Das ist was dem traditionellen Journalismus sehr, sehr schwer fällt. Der insbesondere in Bezug auf Politikjournalismus sind sie eben, die Redaktionen und auch viele von meinen Kollegen, sehr, sehr fokussiert auf die A-Liga. Bundesminister, es ist das Kabinett, es sind vielleicht noch die Top-Politikerinnen in den Ländern. Aber von allen anderen und von vor allen Dingen von normalen Menschen liest und hört man in der Berichterstattung definitiv zu wenig.
Um als Gesellschaft wieder ins Gespräch zu kommen, brauche es Formen von Journalismus, die wirklich in einem anderen Kontakt mit anderen als den üblicherweise gehörten Menschen stünden.
Korrektiv zum Beispiel, Recherchen, die Korrektiv in der Vergangenheit gemacht hat, sind entstanden, weil die in Orten dann so Büros aufmachen und einfach die Leute einladen, die vorbeilaufen, ihnen zu erzählen, was in dieser Stadt so los ist und ob sie vielleicht zu dem einen oder anderen Fall irgendwie was gehört haben.
Dadurch seien gute Recherchen entstanden, die die wirklichen Anliegen der Menschen vor Ort behandelten. Solche Projekte erfordern allerdings Zeit und Ressourcen. Viele Redaktionen haben beides nicht. Die Rechercheinitiative Korrektiv wie auch Publix werden von der Schöpflin-Stiftung unterstützt, die in gemeinwohlorientierten und gemeinnützigen Journalismus investiert. Maria Exner plädiert für die Idee, dass Journalismus, da er Demokratie relevant ist, durchaus als gemeinnützig gelten könnte. Und sie verweist auf die USA.
Ein Magazin zum Beispiel wie Mother Jones, das gibt es seit fast 20 Jahren, ist ein gemeinnütziges journalistisches Magazin. Und da ist es eben jetzt gelungen im vergangenen Jahr, dass sich mehr als 100 Stiftungen zusammengetan haben und eine halbe Milliarde Euro gepoolt haben für Lokaljournalismus. Wir machen mit Publix-Bewegung in diese Richtung. Das ist aber sehr limitiert in Deutschland, weil wir den steuerlichen Rahmen nicht haben. Also man kann gar nicht eine halbe Milliarde in gemeinnützigen Journalismus investieren, weil es den gemeinnützigen Journalismus nicht gibt. Und es gibt eben auch einen ganz anderen philanthropischen Sektor in den USA.
Es gibt aber auch aus Europa Beispiele, die Mut machen für eine andere Art von Journalismus. In den skandinavischen Ländern gibt es teilweise seit mehr als 20 Jahren eine staatliche Journalismusförderung, zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Es gibt Verteilprinzipien mit klaren Kriterien.
In Schweden zum Beispiel gibt es ein System, das jeweils in der Region die jeweils zweit- und drittmeist verbreiteten Medien von der staatlichen Förderung profitieren, aber nicht der Best in Class. Also der sowieso gute Profite macht, der kriegt kein Staatsgeld. Die anderen beiden schon. Und so hat es zum Beispiel ein Land wie Schweden geschafft, in der Medienvielfalt top zu sein, in der Unabhängigkeit, also Pressefreiheitsplatz 3 oder 2.
Ein Beispiel auch für Deutschland. Hierzulande gibt es Initiativen und Unterstützer für Non-Profit und gemeinnützigen Journalismus. Die Politik hat diese Wege bisher aber nicht wirklich diskutiert. Schließlich gibt es ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der durch öffentliches Geld finanziert wird. Durch die Beitragszahlungen der Bürgerinnen und Bürger. Er bildet eine Grundstruktur der medialen Versorgung. Der öffentlich-rechtliche steht aber oft in der Kritik und muss sich gegen Sparzwänge und politischen Druck behaupten. Die Konferenz Media Matters stellt die Frage, wie erfolgreich er diese Grundversorgung gewährleistet, wenn er immer mehr NutzerInnen an andere Formate im Internet und private Medien verliert. Wie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf den digitalen Plattformen vertreten? Für ein jüngeres Publikum gab Christine Blum Auskunft. Sie ist die Programmgeschäftsführerin von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, für 14- bis 29-Jährige.
Die meiste Information, die bei den Leuten ankommt, kommt über Social Media mittlerweile an. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Funk, aber auch Tagesschau heute über diese Kanäle auch einfach Informationen weitergeben kann und dass die Leute sich dort auch einfach holen und abrufen können. Von daher glaube ich, ist es einfach wichtig, auf diesen Plattformen auch unterwegs zu sein, weil wir müssen dorthin gehen, so ist es auch beispielsweise im Auftrag von Funk festgelegt, wo die Zielgruppe ist und wo deren Lebenswirklichkeit sich abspielt.
Der Qualitätsjournalismus und die Informationssendungen des Öffentlich-Rechtlichen sind also auf YouTube, TikTok und Instagram präsent. Aber reicht das schon? Rudi Hochfliet ist Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Er findet, es ist richtig und wichtig.
Es geht in diesen Tagen und Jahren wahrscheinlich auch darum, Qualitätsjournalismus nicht untergehen zu lassen. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, bald 17, dann gucken die relativ wenig lineares Fernsehen. und oder gar nicht eigentlich. Und informieren sich über irgendwelche Intermediären und Plattformen und Social Media. Und da ist natürlich ein Haufen Schrott unterwegs. Und da mal ein Gegengewicht zu kreieren, ne? Und Tagesschau der ARD auf TikTok zu setzen, hoch erfolgreich, das ist absolut geboten, um auch in diesen Kanälen den Qualitätsjournalismus zu haben und zu verbreiten.
Qualitätsjournalismus ohne Bezahlschranke im Internet ist wichtig, damit auch die junge Zielgruppe die Möglichkeit hat, sich ausgewogen zu informieren und sich ihre Meinung zu bilden. Der Kontakt von Nutzerinnen und Nutzern und Redaktionen sei eng.
Grundsätzlich ist es bei Funk einfach so, dass kein Format von uns fertig ist, indem wir einfach ein Video online stellen und in dem Sinne sagen, jetzt ist Feierabend, wir gehen jetzt nach Hause sozusagen. Sondern jedes Format lebt eigentlich davon, was da unten drunter noch passiert. Und was da an Diskussionsräumen aufgemacht wird, wo wir als Funk auch geschützte Räume aufmachen können für die Leute, weil wir halt einfach auch nochmal Community Management als integralen Bestandteil unserer Formate einfach sehen.
Auch bei der Formatentwicklung arbeitet Funk mit der Zielgruppe zusammen. So erklärt Christine Blum die Relevanz der Inhalte von Funk.
Und Hürde ist natürlich, das ist einfach aufwendig, also aber es ist am Ende des Tages so viel besser und das merken wir auch im Rücklauf, dass Funk sehr, sehr bekannt ist und das nach 8 Jahren mit 88% Bekanntheit und 78% Nutzung in der Zielgruppe von 14 bis 29, das ist echt, das sind Zahlen, die sind extrem gut. Sowas hatten wir ehrlich gesagt vor 8 Jahren nicht gedacht, dass wir das überhaupt erreichen können. Funktioniert aber nur durch diese enge Verschränkung der Zielgruppe auch zuzuhören und sie mit einzubeziehen.
Zuhören und einbeziehen, das erinnert an das, was Publix mit dem Publikumsdialog und Korrektiv mit seinen Büros vor Ort versuchen und damit den demokratischen Diskurs unterstützen. Der Medienjournalist Steffen Grimberg fordert deshalb, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen wieder dichter an die Menschen herangehen und in gutem Kontakt mit ihnen sind.
Alle Kolleginnen und Kollegen im öffentlich-rechtlichen System müssen wieder rauf auf die Straße mit den Leuten reden, auch wenn es zwischendurch wehtut, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Also die öffentlich-rechtlichen Anstalten gleichen heutzutage ja eher so Wagenburgen, in die man quasi gar nicht richtig reinkommt. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss viel öffentlicher werden, sowohl mit den Rückkanälen und Einbeziehungen der Leute, als auch eben mit so einer Art aufsuchenden Sozialarbeit.
Journalismus, das ist das Fazit der Konferenz Media Matters, hat eine große Bedeutung für die demokratische Debatte. Es müssen der Raum und die Ressourcen bereitstehen für einen Journalismus, der handwerklich solide recherchiert und der sich nicht einer aufgeregten Meinungs- und Haltungspolarisierung hingibt. Dann kann er helfen, dass wir als Gesellschaft im Gespräch bleiben. Journalistinnen und Journalisten müssen die Themen, die die Menschen auch außerhalb der Metropolen bewegen, ernst nehmen und dürfen sie nicht den sozialen Medien und Internetforen überlassen, in denen sich Meinungen, durch Algorithmen getrieben, immer weiter radikalisieren. Durch Dialogformate und gut recherchierte Geschichten können JournalistInnen Perspektivwechsel bieten. Hier sind vor allem die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender gefragt. Aber es gibt auch interessante neue Wege. Zum Beispiel die Förderung von gemeinnützigem Non-Profit-Journalismus durch Stiftungen. Das war der erste Teil unserer Serie Media Matters – Medien, Journalismus und demokratische Debatte. In der zweiten Folge geht es um die Digitalisierung von Medien. Wir fragen nach der Rolle von künstlicher Intelligenz, wie sich der Beruf der Journalisten durch Social Media verändert hat und wie PolitikerInnen konstruktiv auf TikTok kommunizieren. Hört doch gleich rein. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.